Die Diffamierungen gegen Freidenker, Querdenker, andere Meinungen und alternative Medien haben in den letzten Wochen spürbar zugenommen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe einer querfrontgerichteten Esoterik-Suppe namens Barcode. Und dafür haben wir uns heute eingeladen, die Hanfpionierin Ursula Mock, den Friedensorganisator Erich Hambach und Steinzeitmoderator Robert Stein. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, ich frage gleich mal dich, Erich. Wir haben uns ja vor einigen Tagen auf dem Pax Terra Musica Festival gesehen und da wurde ja im Vorfeld vom RB auch unter anderem über dich berichtet als einer der bekannteren Redner dieses Festivals. Was war denn deine Erfahrung mit den Medien?
Ja, im Rückblick muss man leider sagen, mit den Mainstream-Medien, wozu eben der von dir genannte gehört oder auch der Bayerische Rundfunk, eher negativ. Also das versprochene Wort wird einfach nicht gehalten. Es werden Tatsachen verdreht, manchmal auch schlichtweg gelogen. Wobei ich ausdrücklich die regionalen, kleineren Blätter durchaus ausnehmen möchte. Da wird auch immer wieder mal wahrheitsgemäß berichtet. Aber so die überregionalen oder die einschlägig bekannten Mainstream-Medien ist keine so ganz gute Erfahrung gewesen im Nachhinein.
Wie ist man denn auf dich zugekommen, als man ein Interview mit dir führen wollte?
Zum Teil ja. Also was Pax Terra Musica angeht, da wurde in einem Artikel und dergleichen halt einfach irgendwas geschrieben und da hat also keiner mit mir gesprochen oder irgendwas gefragt. Und für den Beitrag, der letzten Endes im Bayerischen Rundfunk dann ausgestrahlt wurde, Mitte Juni abends 22 Uhr, da wurde ich im Vorfeld schon gefragt, ob man das machen könnte und wie man es denn machen. Und das ist also schon passiert, dass man mich vorher mal gefragt hat.
Aber du hast ja Interview gegeben, also das, du wusstest ja, dass man einen Beitrag über dich macht. Warst du trotzdem überrascht über das Ergebnis, was du dann wahrscheinlich auch wie die meisten anderen Zuschauer auch in dem Moment zum ersten Mal zu sehen bekommen hast?
Ja, insgesamt war ich schon extrem überrascht, dass also die persönlichen Fragen mit der Journalistin, Redakteurin Susanne Rosa vom Bayerischen Rundfunk überhaupt nicht eingehalten wurden. Das war so eine ganz andere Verabredung, die mit mir getroffen wurde. Darum haben wir es ja auch erlaubt, dass gefilmt wird, dass Interviews geführt werden mit mir oder auch mit anderen aus dem Team. Und von daher, dass dann so gelaufen ist, hat erstmal schon sehr überrascht und zwar in dem Fall wirklich auch negativ überrascht.
Was hast du denn mit ihr besprochen gehabt oder was war die Voraussetzung und unter?
Also besprochen haben wir nach mehreren E-Mails hin und her, ein paar kürzeren Telefonaten in einem persönlichen Treffen dann in München in einem Café zu dieser geplanten Sendung in der Themenwoche.
Woran glaubst du?
Ja, oder, ja. Heißt das Format, also woran glaubst du? Und da wurde mir eben zugesichert, ein Beitrag ausschließlich über den Friedensweg und über mich eben als Initiator der Friedensbewegung dann auszustrahlen im Hauptprogramm des ARD, also im ersten deutschen Fernsehen. Und letzten Endes kam es dann eben im Bayerischen Rundfunk, gut, immerhin könnte man sich ja denken, aber eben anders als verabredet. Das war dann eben nicht die avisierte positive Darstellung einer Friedensbewegung nach dem Motto, für Frieden sein ist eher positiv zu werten, sondern das war dann leider Gottes im Ergebnis ein Versuch, die Friedensbewegung und auch mich als Mensch und andere in eine rechtsesoterische braune Ecke zu stellen, und das ist mit allen möglichen unlautern Mitteln wohl auch passiert.
Ist das aus dem heiteren Himmel gefallen oder hast du beim Dreh schon irgendein komisches Gefühl gehabt, dass die dich da mit Fragen oder Aktionen in so eine Ecke drängen?
Ja, das ist während der Dreharbeiten, der Interviews und verschiedener Aktionen eben schon dann aufgetaucht, dieses komische Gefühl, weil eben immer wieder die gleichen bilderbuchmäßigen Fragen gestellt wurden, was ich denn von Autarkie halte, wo ich denn politisch stehe, was ich denn zum Thema Reichsbürger sage. Also immer wieder diese Fragen, um einfach abzuklopfen, rutscht mir denn da vielleicht irgendwie aus der Emotion mal irgendein Begriff auch über die Lippen oder wie können wir es denn vielleicht in eine gewisse Richtung darstellen? Und also auch immer wieder, woher denn mein Misstrauen käme gegenüber den Medien und auch bei anderen ist es ja zu beobachten. Und ich habe mich da, wie berichtet wird, doch also sehr neutral immer verhalten in den Interviews oder in den Filmszenen, die da gedreht wurden, und auch sehr wohlwollend und offen gegenüber den Filmteams. Und es war aber irgendwann schon fast zu erwarten, dass es in die Richtung läuft. Aber ich habe dennoch bis zur Ausstrahlung noch ans Gute in den Menschen geglaubt.
Wie war der Titel der Sendung?
Also Gefährliche Allianz, grüne Esoterik und braunes Gedankengut oder braune Philosophie in der Sendereihe Woran glaubst du? Also Gefährliche Allianz, das sagt ja fast schon alles aus, und grüne Esoterik, also Esoterik, wenn man den Begriff wirklich mal beleuchtet, ist weder grün noch sonst irgendwas, sondern ist einfach Esoterik das Gegenteil von Exoterik. Also über den Filmtitel, da lässt sich es auch vortrefflich diskutieren.
Und du wurdest da sozusagen als brauner Ideologe vorgeführt, und der Beitrag wurde dann noch so ein bisschen mit Leuten gemischt, die Permakultur betreiben, und das ist ja sowieso ganz rechts, so wie wir jetzt alle wissen. Und ja, da kommen wir gleich nochmal sozusagen zu dir, Ursula. Du bist Hanfpionierin. Ja? Reiht sich das jetzt hier ein in diese grüne Esoterik mit rein? Ich meine, Hanf ist ja jetzt auch ein sehr umstrittenes Thema.
Der Hanf ist auch grün, die Pflanze. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es sich total einreiht, aber es ist natürlich eine Pflanze, die ziemlich viel Trubel ständig auslöst in jeglicher Richtung. Ne? Sei es jetzt von der Industrie für die Faserverwendung oder für die Lebensmittel oder für die Medikamente, die Substanzen sozusagen aus den Blüten. Und ja, da ist einfach auch ganz viel Reibung zu spüren in diesem Bereich, und da bedarf es ganz viel Relaxierung der Emotionen auch, würde ich das mal so bezeichnen, ja.
Das ist ja nett ausgedrückt, das habe ich noch nie gehört. Relaxierung, das ist ja...
Ja, ich finde das einen vorzüglichen der Titel dafür, dass einfach ja, ein bisschen Ruhe einkehrt, und dann kann man auch wieder klarer irgendwie denken. Ne? Oft ist das da auch ganz viel aufgespauscht, diese ganzen Themen, und ich finde es immer ganz hilfreich, so ein bisschen sich zu besinnen. Und dann kann man wieder auch miteinander sprechen, ne? Neutraler. So.
Jetzt nennst du dich Pionierin. Worin bist du genau Pionierin? Was in Bezug auf Hanf?
Ja, ich werde oft einfach so genannt, oder Menschen, die so etwas wie ich machen, werden oft so bezeichnet, weil das ein Thema ist, wo lange keine Forschung stattgefunden hat. Und ich habe einfach angefangen, wieder mich damit zu beschäftigen, und habe eben ein Garn gefunden und Produzenten mit geeigneten Maschinen, und dann konnten wir Stoffe daraus anfertigen und daraus auch dann eben Bekleidung. Und das ist halt eher so dieser Pioniergeist wieder, dass etwas Neues im Jetzt entsteht, aber an sich ist es überhaupt nichts Neues, sondern es ist was Uraltes. Ne?
So. Aber auf der Textilindustrie-Ebene sozusagen bist
ja,
du eine Pionierin?
Also schon nicht mit der Hand weben, sondern schon mit Maschinen zum Beispiel, ja. Genau. Und da habe ich einfach versucht, das, was derzeit am Markt vorhanden ist, an Ressourcen zu aktivieren und zu vernetzen, um dann eben Textilien daraus herzustellen. Ja, und das ist mir halt gelungen.
Das ist ja der maschinelle Prozess oder der industrielle Prozess, den du da machst. Das ist ja das eine. Das andere große Thema ist ja der Rohstoff. Mhm. Ja, wo beziehst du den her?
Ja, ich kaufe das Garn fertig. Derzeit noch. Allerdings forsche ich mit einer Gruppe von Menschen auch daran, wie kann man ein Garn selbst herstellen und was braucht es dazu. Ne? Also erstmal welche Maschinen beim Ernten, dann für die Verarbeitung der Fasergewinnung, dann für das Verspinnen. Und sind so die drei Hauptthemen. Und dann geht es natürlich bis zurück auf Saatgut-Ebene, ne, bis zum Bauern. Und dann wird es natürlich schon spannend, wo kommt das Saatgut her, welche Saatgutsorten sind gerade auf dieser EU-Liste für den Nutzhanfbereich. Und dann habe ich jetzt einfach so viel mittlerweile geforscht, dass ich eben auch dazu gekommen bin, herauszufinden, dass wirklich für Textil gut geeignete Sorten, die sind dann oft auch gar nicht auf der Liste, weil die haben dann ein bisschen mehr THC, so zwischen 1-5%. Es gibt zwar auf dieser Liste schon auch Sorten, die man auch für Textil hernehmen kann, aber wohl um so wirklich sehr edle Stoffe, sehr feine Hanfstoffe herzustellen, gibt es wohl durchaus noch mehr Möglichkeiten an sich. Ne? Und ja, das ist natürlich schon spannend, warum darf man dieses Saatgut nicht benutzen, und das würde ich mir schon sehr wünschen, dass da auch seitens der Rechtsgebung sich die Weichen dann stellen. Ne?
Hat denn das unterm Strich Vorteile, Textilien aus Hanf? Ich meine, heute, wir haben ja alle schöne Sachen an, ist jetzt auch nicht überteuert zu bekommen. Gibt es überwiegend denn da irgendwelche Vorteile, wenn man das jetzt sozusagen industriell, großflächig jetzt mal denkbar einfach sagt, okay, jetzt wird alles aus Hanf gemacht, hätte das Vorteile?
Ja, das kommt darauf an, wo man natürlich seinen Referenzpunkt setzt. Wenn man den bezüglich einer lokalen Verarbeitung setzt, damit auch die Transportwege wegfallen, dann macht es sehr viel Sinn, sich mit einheimischen Fasern zu beschäftigen. Da ist natürlich Hanf einfach der Vorreiter.
Also ökologisch macht es Sinn schon mal.
Ökologisch, genau. Und dann geht es weiter in Bereiche der Subventionspolitik. Wie passiert das mit der Baumwolle? Da wird einfach ganz viel subventioniert durch dieses im Ausland produzieren. Und das macht dann schon mal auch eine Wertverfälschung. Ne? Da sind wir dann auch wieder beim Preis. Und das habe ich halt im Studium mir so alles analysiert und bin dann eben zu dem Schluss gekommen, das wäre ja schön, wenn man das irgendwie auch so ein bisschen relaxiert, diese ganze Maschinerie, diese Systemabläufe, und dann eben ist wieder der Hanf aufgetaucht. Ach ja, guck mal, das kann man ja vor Ort bei uns zu Hause machen. Ne? Und das hängt dann natürlich auch mit der Bezahlung der Arbeitskräfte zusammen, die ich dann einfach wieder in humane Wege leiten kann.
Ne? Spürst du denn so eine Art Sachlichkeit in dieser Debatte um Hanf, also egal ob jetzt Nutzhanf oder medizinisches Cannabis? In den letzten Jahren habe ich immer wieder Politiker gehört in den Talkshows, die also flammende Reden gegen die Legalisierung gehalten haben. Gerade die CSU ist der Vorreiter in Sachen Warnung und dreimal Bier ist viel besser wie ein Joint und so weiter. Und wenn sie sich ihre Joints spritzen und so weiter, also all diese, ja, hat ein Lehrer von mir mal erzählt, ja, soll man nie machen. Findet da eine Rückkehr zum Wesentlichen statt? Merkst du das, wenn du mit Leuten auch außerhalb der Industrie zu tun hast, also politisch oder so? Tut sich was in der Richtung?
Also ich persönlich beobachte, seitens der Endverbraucher tut sich schon ganz schön viel. Also treffe ich wenig auf Menschen, die sagen, voll dagegen und so. Also die gibt es natürlich schon auch. Und ich muss auch dazu sagen, unter welchen Bereichen von Menschen ich mich aufhalte. Ne? Mhm. Also ich habe es dann auch schon manchmal auch ganz gut, ne, auf offene Ohren zu treffen. An sich, einfach allgemein gesprochen, erlebe ich das so, dass, wenn man das erklärt, was die Urpflanze Hanf, so nenne ich das immer, ja, also einfach eine ganz normale Hanfpflanze, die nicht nach oben gepimpt ist mit den Cannabinoiden, also wie THC, CBD, die hat einfach ein ausgeglichenes Verhältnis an Substanzen, die weder zuballern noch irgendwie großartig psychotisch, schizophren oder so machen. Also so, das ist meine persönliche Resultat jetzt nach, kann man schon also mehr als 5 Jahre Recherche sagen. Und die Hanfpflanzen, die so natürlich wachsen würden, die haben so vielleicht zwischen 1% und 15% THC. 15% THC kann man dann auch schon mehr auch wirklich ernsthafte Krankheiten behandeln, ne, sage ich jetzt mal so. Und wenn man eine Pflanze isst, einfach auch als normale Nahrungsquelle, ne, die dann um ein paar Prozent THC hat, da bist du irgendwie nicht weggebeamt oder so. Ne? Also kannst du ganz normal den Alltag beschreiten, dann kannst du auch Auto fahren und da bist du letztendlich sogar klarer und auch friedlicher. Ne? Und das finde ich ganz wichtig, immer zu bedenken. Und tatsächlich ist es schon so, diese Cannabinoide, die in der Pflanze sind, die haben wir in unserem Körper. Also wir besitzen selbst ein Cannabinoid-System. Das obliegt dem Nervensystem und allen anderen Systemen auch. Also das ist der Regulator für unsere Regenerierung von unseren Zellen, Blut und auch die Herstellung von unseren Aminosäuren und die ganzen Serotoninabläufe, also im Hypothalamus hinten, also im Gehirn, auch die Übertragungen vom Bankdenken. Und da gibt es noch ganz viel zu erforschen. Also das haben wir im Ansatz noch nicht mal richtig also herausgefunden, was das wirkt, wie tief dieses System greift. Das heißt, wenn ich diese Hanfpflanze einfach in meine tägliche Nahrung schon alleine einbaue und somit immer diese Cannabinoide zu mir nehme, und ich meine schon die Pflanze anbauen in natürlicher Umgebung, draußen einfach.
Nicht, ne, jetzt Zuchtstationen, nee, mit Natriumdampflampen und so.
Wie sie wächst, ja, ne? So dann geht es in Richtung schon auch tatsächlich Permakultur, das kann man super einbauen in ein ausgeglichenes Biodiversitätssystem, nenne ich es jetzt mal. Ne? Und ich esse das einfach. Dann bin ich eigentlich dauerhaft gesund, ne? Und meine Zellen können sich immer super regenerieren und ich bin einfach fit, ne? Und gesund.
Heißt das, wir können mit Hanfnahrung, mit Hanfprodukten unsere Depots auffüllen, um damit die Gesundheit voranzubringen, also prophylaktisch einfach auch,
genau,
arbeiten?
Genau, prophylaktisch. Ja, okay. Da setzt ja eigentlich auch die Ernährungslehre an, ne? Du bist, was du isst.
Ja.
Ja. Und das ist ja tatsächlich so.
Also doppelt gemoppelt die Pflanze. Zum einen hilft sie bei sehr vielen Krankheiten, wie wir mittlerweile wissen. Und zum anderen, vorher schon, hilft es, dass wir gar nicht krank werden.
Ja. Und das ist, finde ich, immer, das ist für mich persönlich irgendwie voll der schöne Ansatz, da einfach mal erstmal anzusetzen. Mhm. Bei den anderen Teilen machen auch schon ganz viele Firmen und Forscher und Ärzte, die dann die Substanzen auch sich einzeln anschauen und welche Substanz wirkt bei welcher Krankheit. Ne? Klar, wenn jemand krank ist, der braucht dann vielleicht von einem speziellen Cannabinoid eine bestimmte Dosis. Aber das ist für mich so eine andere Geschichte. Und ich befasse mich mehr tatsächlich eben mit diesem Ansatz, du bist, was du isst, mhm, und auch du bist, was du trägst, an Kleidung in dem Fall.
Das sind selber von deinen Kleidungsstücken welche, ja?
Okay. Und das mag ich sehr, diese Art von Lebensstil so zu führen, und das empfehle ich halt auch mal den Leuten, ne? So wieder zurück auch zur Natur, sich besinnen, genau.
Also was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, es findet in Bezug auf Medien ein Umdenken statt. Ich habe in den letzten 2 Jahren bestimmt 3 oder 4 Dokus gesehen in öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Also ZDF hat was gebracht, ARD und Arte, und es gibt bestimmt noch etliche andere Berichterstattungen auch über Hanf, wo ich nicht mitbekommen habe, weil es halt nur in irgendwelchen Boulevardmagazinen kam und so weiter. Aber die Tendenz geht fast unisono in Richtung Pro, also dass die sagen, okay, hier ist etwas, wo wirklich Potenzial herrscht. Das sollten wir mehr machen. Es gibt viele praktische Beispiele. Auslandsjournal Extra war in Israel in einem Altenheim. Mhm. Die haben da gefilmt mit den Bewohnern, mit den Patienten. Die haben 3-mal am Tag kriegt die Oma die alte Ruth, Zuckerbaum oder wie sie heißt, oder Rosenberg, irgendwie so halt typisch jüdische Namen. 3-mal am Tag die grüne Pille, die Pille geht runter, ich gehe rauf, hat die Oma gesagt, mit 84 im Rollstuhl so. Ja, also wirklich total lustig und irgendwie froh auch irgendwo. Und dann haben sie noch einen älteren Herrn gezeigt, Mosche hieß der, der hat immer gezittert, der hat schon einen Tremor gehabt, war auch schon sehr, sehr alt in seinen 80ern. Und wenn der sein Pfeifchen, der hat es geraucht, sein Pfeifchen geraucht, dann hat der schreiben können. Der hat sein Tagebuch gezeigt, weil der viel geschrieben hat, als er war Lyriker irgendwie. Auf der einen Seite nüchtern, also ohne den Einfluss von Cannabis, krickelkracke, wirklich fast nicht leserlich, weil Tremor. Und dann die andere Seite, nach dem Konsum, Buchstaben, feine Linienführung, klare Gedanken und so weiter.
Aber bestätigen das jetzt nicht auch die aktuellsten Forschungen, die man mit Mäusen, vielleicht kannst du uns, da hast du bestimmt verfolgt, oder?
Ja, also da ploppt ganz viel, ich würde schon fast sagen täglich, also mindestens wöchentlich, immer wieder natürlich jetzt Forschungsergebnisse, auch zum Beispiel Behandlung für Demenzpatienten, die dann plötzlich wieder doch sich wieder erinnern, wie man isst und wie man halt auf Toilette geht, sich anzieht und so weiter. Und das kenne ich, da bin ich auch mit jemandem in Kontakt tatsächlich, der seine Mutter damit versorgt, mit einer Hanfsubstanz. Präparat, und die war nämlich schon kurz vorm Sterben, und jetzt plötzlich hat sie sich auch sogar wieder erinnert, wie man raucht. Ne? Das finde ich dann schon sehr abgefahren, irgendwie so einen Impact zu erreichen. Ne?
Da lassen sich dann auch Aussagen, die es mittlerweile gibt, auf Ministerialebene, also von Ministern innerhalb Europas, durchaus in einem anderen Licht dann wiederum verstehen, wo es heißt, naja, würden wir den legalisierten Hanf haben auf allen Ebenen, dann würden wir im Big Pharma Business ja 30% weniger Umsätze machen, nach dem Motto, das geht ja gar nicht. Also es gibt ja schon sehr, sehr große andere Interessen, die dem wohl auch gegenüberstehen. Und da sieht man auch wieder, wie komplex das Ganze ist, weil da hängt man dann wieder an der Finanzindustrie und wie die Systeme eben alle wieder miteinander interagieren. Insofern, man hat fast den Eindruck, so wie jetzt in meinem Fall, was für ein Frieden ist, ist dann weniger gut für Krieg, da wird dann weniger Waffenumsatzgeschäft gemacht, also muss man dann die Friedensaktivisten irgendwie ein bisschen in eine komische Ecke schieben. Und diejenigen, die im Thema Hanf, was für mich auch eine wunderbare Pflanze ist, positiv forschen und das den Menschen näher bringen wollen, die werden dann quasi in so eine Drogen- oder sonstige Ecke geschoben. Also man hat fast den Eindruck, dass in einem großen Konzept daran gearbeitet wird, alles, was für die Menschen ist, eher zu unterdrücken. Und dass man so gegen die Gesundheit und eben gegen den Frieden ist, dass man das eher fördert. Also den Eindruck habe ich durchaus.
Wenn die Welt vom Frieden bedroht wird.
Gell? Ja, genau.
Ja, wobei mir war gar nicht bewusst, was das ja schon für eine große Industrie ist, die da dran hängt. Also wir hatten, oder besser gesagt, du hattest eine Presseakkreditierung zur ICBC, zur International Cannabis Business Conference, wo irgendwie Eintritt 1.000 Euro pro Person.
$500,
okay. Schnäppchen. Eintritt gekostet hat. Du hast dich da umgesehen, ein paar Leute interviewt, was war denn da so dein Eindruck? Ist da eine Green Rush-Stimmung, wie man dort gerne sagt?
Also da auf jeden Fall, weil das war wirklich eine Business-Messe in Berlin. Anfang April waren wir da oben, wir haben da 2 Tage gefilmt, und da waren 600 Besucher und ein sehr wirklich gut, ein echt ein hochkarätiges Podium war da. Einer der Rohrabacher, der Kongressabgeordnete von Amerika war da, der hat erzählt, was innerhalb von wenigen Jahren ist aus dieser Hanf-Legalisierung eine Multi-Billion-Dollar-Industrie geworden. Also Multi-Billion-Dollar-Industrie, hat er gesagt. Also Milliarden Dollar werden da umgesetzt mit unglaublichen Steuereinnahmen. Und auch die ungefähr 20, 30 Aussteller, die da waren. Wir haben mit fast allen ein Interview geführt, also 2 Dutzend Interviews gemacht in den 2 Tagen. Ich habe also wirklich genau nachgeguckt, was passiert, und da war schon eine Stimmung da, die in die Richtung geht, wie du es beschrieben hast, so dieser Green Rush, dieser grüne Schub oder dieser grüne Rush, wie kann man das übersetzen, so Bewegung, Aufbruchsstimmung.
Ja, so wie Gold Rush,
halt Gold Green Rush. Green Rush, ja, so. und das habe ich schon rausgehört, aber wir haben auch mit einigen Hanfaktivisten aus der deutschen Szene gesprochen, jetzt nicht nur Ausländer, und es waren sehr viele Internationale da. Die haben also ein bisschen auf die Bremse gedrückt, auf die Euphoriebremse, weil die gesagt haben, ja, das so einfach ist es jetzt nicht, dass da jeder irgendeine Anbaulizenz kriegt und dann wir quasi bald in grünen Feldern stehen werden und alles gelöst ist, sondern da gibt es immer noch Lobbygruppen, Interessenskräfte, Interessensgebiete, die da wirklich alles tun, dass das eben nicht so schnell geht. Allen voran jetzt zum Beispiel mit dieser Vergabe der Anbaulizenzen. Wenn ich das so richtig im Kopf habe noch, musste man sich da quasi vorher schon qualifiziert haben. Und man darf nur dann anbauen, wenn man nachweist, dass man in den letzten Jahren mindestens 50 Kilo produziert hat. Was bedeutet, also entweder warst du schon Produzent und durftest das machen, und wenn du es nicht warst, dann gibst du damit zu, du warst ja eigentlich illegal, kannst dich gleich einweisen lassen in dem Fall.
Also für die deutsche Wirtschaft natürlich eine Katastrophe. Ne? Nur Bayer hatte, soweit ich weiß, Bayer Crop Science in den letzten 3 Jahren die Genehmigung in der Größenordnung anzubauen. Mhm. Aber ansonsten freuen sich natürlich die Amerikaner und vor allem die Kanadier, die Hauptexporteure sozusagen für den deutschen Apothekenmarkt, wo es ja auch, wenn man es jetzt mal mit Schwarzmarktpreisen vergleicht, also völlig überteuert eine Apotheke anbietet. Ich glaube, 24 Euro pro Gramm, das ist schon für jemanden, naja, also...
Was ist das, der doppelte Wert wie normalerweise oder so?
Das weiß ich nicht, Robert.
Aber, also ich kann dir das sagen, so, ich weiß es auch nicht, was ich weiß ist, dass die Apotheken eine Vorschrift haben von einem Mindestaufschlag, den sie berechnen müssen.
Okay. Sogar.
Also das hat natürlich dann auch nichts mehr mit freier Marktwirtschaft zu tun. Ne?
Ist da ein großer steuerlicher Anteil dabei oder wie?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass einfach ein Satz festgesetzt ist, wie viel Preisaufschlag auf den Grundpreis, den halt die Apotheke einkauft. Und das hält natürlich einfach ein Preisniveau dann oben, ne? Und ist wieder völlig künstlich. Normalerweise wäre das ja ein spottbilliges Medikament.
Das ist ja, das wächst ja wie Gras, ja. Sprichwörtlich. Ja? Also es ist ja völlig absurd. Das ist ja so, wie wenn ich jetzt anfange, Gänseblümchen zu züchten und die unten so ein kleines Gänseblümchenplatt jetzt mit 10 Euro, 10 Euro, ja. Wert bemesse, genau. Und das dann verbiete, ja, dann irgendwie in die Welt setze, das braucht jeder, und dann, also bei Hanf bräuchte es tatsächlich jeder, das wissen wir ja heute nur gar nicht, weil es ja nun mittlerweile mehr als eine Generation ist vergangen und es hat offensichtlich nur eine Generation gebraucht, um das aus dem Alltag fast weltweit komplett verschwinden zu lassen. Wie war es denn früher? Wie ist denn die Historie von Hanf und Alltag?
Mhm. Ja, also ich sag mal so bis vor dem Ersten Weltkrieg, so ganz grob, 1920, 1930 sind noch so die Ausschweife. Da war es halt so, das ist halt so gewachsen, und man hat es damals mit der Hand auch viel geerntet oder mit kleinen Maschinen, ne, die auch mit der Hand bedient werden mussten, auch die Aussaat, ne, und auch die Textilherstellung oder dann für Lebensmittel wurde das gar nicht so stark irgendwie wohl verwendet, aber wohl tatsächlich für Medikamente. Also das ist auch im Museum in Barcelona zu sehen. Ne? Also 80% der Medikamente waren bis 1920, 1930 aus Hanf. Ne? Und das finde ich eine beachtliche Zahl. Und deshalb, da bin ich in meinem Studium eben drauf gestoßen und dachte mir, wow, das ist ja abgefahren, dass das so viel Anteil sein könnte. Ja, das braucht man ja wieder, habe ich mir dann gedacht, halt so naiv wie ich halt.
80%. Und das ist in einer Zeit, bevor Big Pharma überhaupt, ja, aufgetaucht ist. Das heißt, wo haben die Apotheker diese Präparate herbekommen, selber hergestellt?
Ja, ich nehme es doch an, halt, ne? Einfach schon irgendwie. Natürlich hatten sie wahrscheinlich Qualitätsrichtlinien, die natürlich heute sich verändert haben. Ne? Das ist auch, glaube ich, so ein Punkt. Also dieser Kriterienkatalog für diese Lizenzausschreibung, da musste halt, das ist ja die erste Aufsetzung sozusagen. Und da muss man halt irgendwo anfangen. Ne? Und dann sind halt diese 50 Kilo der erste Richtwert. Und das Argument dafür ist halt auch, damit auch die Qualität halt gewährleistet ist und die Egalität, dass halt in jeder Blüte das Gleiche drin ist. Und dazu braucht man ja Übung und deswegen muss man das schon mal gemacht haben. Mhm. Das ist so der Hintergrund, den ich da persönlich dahinter entdecken kann. Was aber natürlich an sich, also ich beobachte einfach so zwei verschiedene so Grundeinstellungen. Es gibt ein paar Menschen, die mögen das einfach sehr, ganz viel Sicherheit zu haben, was in ihren Medikamenten ist, ne? Egal welches. Ich verhalte es mal allgemein. Und dann ist es natürlich so ein Mensch, der möchte natürlich garantiert haben, jeden Tag, wenn ich meine eine Blüte einnehme als Medizin, das muss gleich sein. Ne? Es gibt manche Menschen, die haben so einen Bezug dazu und die denken dann auch nur, dann werde ich heil. Und dann gibt es halt noch einen anderen Teil an Menschen, die wollen einfach naturgerecht leben und es gibt ja auch noch andere Bereiche der Heilung, ne? Die kann man natürlich auch immer einbeziehen, wenn man krank ist. Ne? Die sind auch nicht unbedingt manifest, das geht dann auch Richtung eher Geistesheilung, ne? Oder einfach psychosomatische Ansätze. Und da erlebe ich einfach so eine Differenzierung, was natürlich schon von Grund an zu einer Dualität führt. Ne? Und diese Dualität führt dann zu einem unterschiedlichen Diskussionsansatz. Auch wenn es dann um die Legalisierung geht. Wenn ich natürlich den Anspruch habe, dass in jeder Blüte das Gleiche drin sein muss, dann muss ich natürlich einen irrsinnigen Kriterienkatalog aufsetzen. Ne? Ich persönlich fände es irgendwie total sinnvoll, anzufangen, erstmal froh zu sein, dass wir überhaupt wieder so ein Medikament haben, was einfach total gut hilft. Mhm. Ne? Also es wäre ja auch ein Gedankensansatz, dass man sich erstmal drüber freuen kann, yeah, hey, wir haben es wieder entdeckt und lass uns das einfach mal verwenden. Ich meine, sterben kann man ja eh nicht davon. Also ich meine, es kann mir ja sowieso nichts Schlimmes damit passieren, also nehme ich es halt einfach. Und in der Hoffnung auch erstmal, und das ist ja nicht nur eine Hoffnung, es ist ja auch ein Fakt, dass es hilft. Mhm. Und ich meine, mag sein, dass vielleicht die Blüten noch nicht so perfekt gezüchtet sind, dass in jeder das Gleiche drin ist. Dennoch hat es ja trotzdem eine Wirkung und eine positive Wirkung. Und das finde ich irgendwie schon total wertvoll. Ne?
Ja. Das muss ja auch gar nicht sein, dass in jeder Pflanze immer das Gleiche drin ist. Also früher in der Zeit anzuknüpfen, war es ja so, dass die Apotheker ihren eigenen Kräutergarten hatten, woraus sie dann eben die Medikamente hergestellt haben. Und das ist einfach mittlerweile erwiesen, dass dort, wo Menschen länger an einem Platz leben, sprich in einer gewissen Gegend, die Pflanzen, wo sie eben dann auch wachsen im Garten, bei diesen Menschen auch ganz bestimmte Informationen zur Verfügung stellen. Also das ist völliger Unfug, weltweit ein Medikament mit gleichen Inhaltsstoffen zur Verfügung zu stellen, auch wenn Big Pharma das mit den sogenannten Placebo-Medikamenten ja perfekt vormacht. Also in 50% aller Medikamente ist eh nichts drin, sprich die gleichen Inhaltsstoffe, nämlich nichts außer Zucker in irgendeiner Art und Weise. Und wenn man da stark genug daran glaubt, dann funktioniert es, wo wir beim Bereich Quantenheilung sind. Also diese Pflanze jetzt zu standardisieren, nach dem Motto EU, alle Bananen müssen gleich gerade oder gleich krumm sein, ist also wieder völliger Unfug. Und ich habe dann noch einen weiteren Aspekt für mich entdeckt. Ich habe immer wieder das Gefühl, was das Bewusstsein der Menschen reduziert, ist erlaubt an Drogen, also zum Beispiel Alkohol.
Nikotin.
Was ja Strukturen zerstört, Nikotin, also das wird schön gefördert und das könnt ihr ruhig machen. Und alles, was das Bewusstsein erhöht oder Gesundheit fördert, das wird dann halt nicht so gerne gesehen.
Ja, das wird komplett in die Schmuddelecke gestellt, dieses Thema. Das hab ich gemerkt, als das Handelsblatt Global, die englische Ausgabe, hat vor 2-3 Wochen über Nuviso berichtet und da wurde allgemein gesagt, wir berichten über Verschwörungstheorien und explizit wurde das Thema Hanf, wir berichten oder wir setzen uns für die Legalisierung von Hanf ein. Das wurde dann nochmal extra herausgestellt, so um sozusagen uns nochmal so einen gewissen Stempel aufzudrücken. Ich meine, da hätte man jetzt auch viele andere Sachen, über die wir oder die wir thematisieren. Nee, das Handelsblatt Global dachte, Hanf ist der größte Schinken, den sie uns reindrücken können, verbal. Also,
schon kurios. Also, auch wenn man dann nochmal zurückgeht in die 20er Jahre, also Henry Ford hat das erste Auto, das war ein Hanfauto. Mhm. Also, die Karosserie, selbst der Treibstoff aus Hanf, Ja, und dann konnte es aber aus gewissen Finanzierungsgründen von der Finanzindustrie nicht realisieren auf Dauer. Also da wurde wohl zurückgepfiffen. Das sagt eigentlich auch schon sehr, sehr viel aus.
Das waren die Bauteile waren größtenteils aus Hanf, ja,
also Karosserie,
aber auch der Sprit.
Mhm. Ja.
Ja. Und um das vielleicht noch zu komplettieren, Thema Plastik. Ich habe hier so eine Grafik, da steht das mit drauf. Das würde ja nun, wenn wir Hanfplaste haben, was ist das, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das irgendwie kompostierbar zum Beispiel? Also wir wissen ja, Plastik, Riesenproblem. Eine Fläche so groß wie Saarland schwimmt irgendwo im Ozean rum. Nehmen wir mal an, das wäre kein PVC, sondern Hanfplaste. Wäre das dann immer noch ein Problem?
So wie es derzeit aussieht, nicht. Also man kann dann einfach Bioplastik sozusagen herstellen, ne? Indem man das Öl, ich weiß gar nicht genau, wie das geht, damit habe ich mich tatsächlich noch sehr wenig beschäftigt, aber es gibt da schon Forschungen, wo dann auch herauskommt, dass das Plastik sich zersetzt. Plus, dass es einfach, nehmen wir auch mal an, es zersetzt sich nicht. Ne? Was ist da? Dann habe ich ja trotzdem aber einen Rohstoff benutzt, der die Bodenqualität verbessert, ne? der nicht begrenzt ist. Jedes Jahr wächst er nach in einer unglaublichen Mächtigkeit, Masse, was keine andere Pflanze weltweit hervorbringt. Ne? Und für das allein finde ich schon eigentlich Argument genug, und dann kommt es auch zu Papier. Ne? Das allein, also Papier aus Holz, das, wenn ich doch das aus Hanfschäben machen kann, das ist einfach nur, das ist einfach so logisch, dass da an sich überhaupt gar keine Frage zu stellen ist, auch nicht wirtschaftlich oder so. Das muss einfach gemacht werden sozusagen. Wir haben einfach eine kaputte Erde.
Und ja. Was glaubst du, wie viele Jahre werden noch vergehen, bis Rewe die Hanftüte einführt?
Also ich habe da eine klare Meinung dazu. Der Zeitpunkt, den weiß ich zwar nicht genau, aber es hängt einfach von uns als Verbraucher, als Konsumenten ab. Also wenn wir einfach jetzt endlich mal anfangen würden, beim Einkaufen entweder den eigenen geflochtenen Korb mitzunehmen oder eben nach Plastiktüten, der kompostierbar ist, eben fragen, was es ja längst gibt, ob aus Hanf oder aus anderen naturbasierten Rohstoffen, dann wird sich die Industrie umstellen müssen, weil ansonsten kauft keiner mehr ein, so schlicht und ergreifend wäre es eben. Und jetzt stellt sich einfach die Frage, warten wir jetzt noch 10, 20, 30 Jahre, bis wir einfach da nichts mehr zu essen haben? Und irgendwann wird vielleicht sogar die UNO oder irgendwer so ein Verein hergehen und sagen, jetzt müssen wir einfach Plastik verbieten, weil ihr Verbraucher hat es nicht gecheckt. Und von Industrie und Politik wollen wir gar nicht reden. Und ich erwarte auch nicht, dass von Politik und Industrie wirklich eine Lösung kommt, sondern zu dem Thema.
Aber wenn vielleicht wir wäre das Plastikverbot ja mal ein guter Indikator da in der Richtung, weil wo Not da ist, werden auch Lösungen sozusagen gefordert, solange diese Plastik, überall Plastik, niemand stört sich dran. Die EU hat zwar mal irgendwie glaube ich, irgendeine Verordnung, dass man weniger Plastik haben will oder so, aber ich weiß, das ist in der Dimension immer noch absurd viel.
Ja, das ist alles ein Witz. Also wenn man wirklich wollte, wenn der politische Wille da wäre, könnte man es einfach schlicht und ergreifend verbieten. Punkt.
Ja, also das ist auch aber was ich nicht verstehe. Es ist ein Riesenproblem. Es ist ein Riesenproblem. Man hat eine Lösung, die ist ökonomischer, ökologischer, wahrscheinlich sogar rentabler und man macht es nicht. Und zwar nur mit diesem Argument, dass man verhindern müsse, dass sich irgendwelche Leute die Birne wegkiffen. Weil andere Argumente gibt es ja nicht.
Das noch nicht mal an sich ist das eigentlich ein Argument, aber das ist halt die Geschichte dazu. Ne? Und letztendlich geht es einfach um irgendwelche Egos, die sich reiben und halt total einfach nur Geld, ich noch mehr Geld und ich will noch mehr Macht und also so kommt mir das einfach vor. Und letztendlich sind wir Menschen aber ja alle schon, also alle Menschen an Frieden interessiert und auch an einfach, ja, an einem schönen Zuhause. Ne?
Das Wort alle würde ich jetzt nicht unterschreiben.
Ja, okay.
Brzezinski hatte da eine andere Auffassung,
bevor er neu inkarnieren
musste. Ja.
Ich wollte noch etwas zu diesem Plastik sagen. Die Plastikteile, die manifesten Ganzen sozusagen als Tüte, als Teile, die finde ich an sich noch nicht mal so das große Problem, weil die kann ich noch zusammenfischen. Aber wenn es jetzt mal Richtung Mikroplastik geht, und da ist die Textilbranche ziemlich beteiligt dran, weil 60-70% unserer Bekleidung weltweit besteht aus Plastik. Und bei jedem Waschgang lösen sich Mikroplastikteile, Derzeit gibt es noch keine Filtertechnik, die das rausfiltern kann. Das heißt, wir trinken.
Was ist Mikroplastik?
Mikroplastik ist mini Plastik. Das geht durch die Hirnschranke in deinen Körper rein, ins Blut, überall. Das kannst du nicht mehr rausfiltern. Ja? Mhm. Und jedes Jahr fallen da Tonnen pro Land an. Ja?
Also durch die Zerfallsprozesse von Plastik in der Natur, in den Meeren und wie auch immer.
Ja, und beim Waschen von Textilien vor allem.
Okay.
Das geht dann in die, das kann eine Kläranlage nicht rausfiltern. Da wird zwar gerade schon geforscht, das weiß ich. Mhm, ja. Gibt es auch Projekte, die versuchen durch Crowdfunding, ne, oder es hat, gibt ein Crowdfunding-Projekt, ich weiß auch noch gar nicht, ob das jetzt schon abgeschlossen ist, wahrscheinlich ist es schon abgeschlossen, aber da haben irgendwie zwei Leute einen Waschbottel entwickelt, wo man dann die Plastikbehandlung reintun kann, der dann das Mikroplastik verhindert, dass es nach außen tritt und dann überhaupt ins Abwasser gelangt, aber das ist ein Riesenproblem. Mhm. Und da gibt es immer mehr Zeitungsartikel drüber. Also das ist nicht irgendwie eine lustige Geschichte oder so, das ist auch real fact und das finde ich sehr alarmierend, weil das, wenn das ist in Böden, dann überall.
Ne? Also Plastikkleidung.
Welche Kleidung betrifft das?
Also Gore-Tex,
ganz normale Baumwollkleidung?
Nee, Baumwoll nicht. Alles, okay, was Plastik ist. Elastan, Polyurethan, Polyester.
Okay.
Diese ganzen Membranzeug, also alle, die ganzen Textilien von Sportbereich vor allem. Und Elastan ist aber ja auch überall drin in der normalen Bekleidung. Also nicht überall natürlich, aber ein Großteil einfach.
Und also jeder hat zu Hause viel Plastikkleidung liegen einfach. Ja.
Heutzutage ist das so, ja.
Und jedes Mal, wenn ich es wasche,
löst sich ab.
Löst sich, okay.
Das lässt sich. Das Tragen beim, wenn ich in Bewegung bin, beim Mountainbiken, beim Joggen, beim was weiß ich was mit der Funktionsbegleitung, ist ein Abrieb und dann ist es in der Natur.
Okay. Überall. Natürlich auch in uns selber, oder wenn ich das abreibe, auch oder?
Das kommt erschwerend hinzu, ja.
Da gibt es dann keine Feinstaubverordnung mehr, sondern demnächst eine Feinplastikverordnung.
Feinplastikverordnung.
Ja, das wäre wirklich dringend notwendig. Ne?
So. Das heißt auch in dem Fall ein Plädoyer für Hanfkleidung, weil das da nicht vorkommt.
Nein.
Okay.
Ist ja kompostierbar sozusagen. Also ich kenne
gut, wenn wir jetzt aber sagen, bei Baumwolle kommt es auch nicht vor, wenn wir nochmal die Baumwolle und Hanf vergleichen, was sind da die Vor- und Nachteile?
Ja, bei Baumwolle hat an sich, also faserspezifisch einfach, sind es zwei unterschiedliche Fasern, jede Faser hat seine Eigenschaften. Baumwolle ist vielleicht mehr geeignet auch für feine Textilien, Hanf macht eben mehr robuste Textilien, aber das ist auch nicht einfach so über den Kamm zu scheren, das hat dann mit der Anbautechnik und mit der Verarbeitung zu tun, aber grundsätzlich ist es einfach im Jetzt so, wir haben so viel Baumwolle angebaut, die Felder sind halt, die sind kaputt, die sind voller Chemie gespritzt. Die Baumwolle hat einen sehr, also im Vergleich zum Hanf einen sehr geringen Rohstoffertrag, wächst nicht überall und was fällt mir noch ein?
Also wenn man die gleiche Anbaufläche, die Baumwolleanbau verschlingt, in Hanffelder umwandeln würde, dann hätten wir zumindest.
Baumwolle braucht urviel Wasser, ja. Vor allem Bio-Baumwolle, das ist auch gerade so ein Hype. Bio-Baumwolle, Ahoi, ne? Und das Bio-Baumwolle braucht doppelt so viel Wasser, weil nur die
Hälfte. Hanf braucht nur Luft und Liebe.
Ja,
fast.
Genau, siehst du, deswegen heißt meine Firma auch Hanfliebe, weil das tatsächlich so ist es, ja.
Ja, kommen wir nochmal auf die Diffamierungen zurück. Hanf ist ja jetzt auch so ein Thema, was sozusagen diffamiert wird, wenn auch auf andere Art und Weise, als es jetzt Erich in dem Beitrag wurde. Pax Terra Musica habe ich am Anfang erwähnt. Wir waren ja beide dort. Wie war dein Eindruck? Also wer jetzt, sage ich mal, das nur aus den Medien in der Vorfeldberichterstattung und Nachberichterstattung erfahren hat, der hat Bilder von einer Bühne, von ein paar bunten Hippies gesehen, Friede, Freude, Eierkuchen und einen Offsprecher, der da erklärt hat, das sind jetzt die neuen Nazis. Wie hast du das dort empfunden?
Also ich habe das so empfunden, im Vorfeld hätte man ja erwarten können, aufgrund der Presseberichte, das sind wirklich nur Leute mit Springerstiefeln und wenig Haaren auf dem Kopf vor Ort. Aber ich habe dort persönlich keinen einzigen gesehen. Ich habe auch wirklich gute Gespräche gehabt, auch wenn durch die ganzen Bühnen da Musik, war es natürlich schon auch sehr laut. Und von daher war ein sehr lebendiges Festival. Es war für mich extrem vorteilhaft im Bereich der Vernetzung mit anderen Bewegungen. Ich habe beispielsweise sehr viele Menschen getroffen von der Durchspar Friedensfahrt, die jetzt dann am 23. Juli in Berlin losfahren. Also an der Stelle auch liebe Grüße an Professor Rothfuss und sein Team. Also ich werde die auch besuchen, wenn sie losfahren. Und so wie die auch mit anderen sozialen Netzwerken, mit Menschen aus dem Umfeld. Also ich habe das insgesamt doch sehr, sehr friedlich von der Stimmung her erlebt und auch von der Vernetzung her als sehr, sehr wertvoll empfunden. Also absolut begrüßenswert und ich finde es auch schön, dass es der Anspruch des Veranstalters ist, einfach mal allen eine Bühne zu geben, mit allen zu reden, also wieder auch im Sinne eines neutralen journalistischen Auftrages. Und was man dann wiederum umsetzt oder was man dann wirklich in die Tat bringt, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber man muss ja mal miteinander vorher reden, vielleicht mindestens.
Mhm. Also mir ist ein Störenfried aufgefallen, nämlich der Moderator vom ZDF, der da rumgerannt ist mit dem Mikrofon und versucht hat, die einzelnen, seine Interviewpartner gegeneinander aufzuwiegeln. Also ich habe über die Schulter geschaut, ich stand direkt hinter ihm, als er die Freidenker interviewt hatte. Die haben da erstmal irgendwas erzählt so und dann, also ich stehe wirklich einen halben Meter hinter ihm und er fragt so, ja, also ist ja schön und gut hier und es ist auch alles in Ordnung, aber da drüben, da ist dieser Nuviso-Stand und die sind doch aber, das sind doch so richtige Nazis, was sagen Sie dazu? So, ja, und ich stand dahinter und dachte mir, na, ich freue mich, wenn der jetzt zu meinem Stand kommt. Also, weil mir hat er dann auch Honig ums Maul geschmiert und das ist im Prinzip die Erfahrung, die man eigentlich ständig macht. Ich wurde auch angefragt von zwei Redaktionen für diese Sendewoche, woran glaubst du, ob die nicht hierher kommen können und die wollten filmen, wie wir mit Heiko Schrang irgendwas produzieren und so und den hatten sie auch angefragt. Ich habe ihm dann abgeraten, da irgendwie zusammenzuarbeiten. Du hast ja jetzt die Erfahrung auch gemacht. Wenn jetzt morgen Arte, ZDF, RBB zu dir kommt und sagt, Herr Hambach, wir finden das ganz toll, was Sie machen, wir würden gern einen Bericht über Ihren Friedensweg machen. Wirst du nochmal mit denen zusammenarbeiten?
Also zumindest in der jetzigen Form, wie es gelaufen ist, auf gar keinen Fall. Ich würde sogar künftig eher vollkommen ausschließen, es sei denn, man würde wirklich Gelegenheit haben, das was wirklich gemacht wird an Filmarbeit, sofort weltweit im Livestreaming zu übertragen, damit einfach nachvollziehbar wird, transparent, was macht die Friedensbewegung, in welchem Kontext ist das Ganze, dann könnte man vielleicht darüber nachdenken, aber das halte ich eher für ausgeschlossen.
Also im Gegenteil. Ich würde so machen, also quasi vorher schriftlich festlegen, was Inhalt sein soll, nur dann und dann auch vorher Abnahme. Ja. Nach vorheriger Abnahme.
Das ganze Abnahme.
Ja, natürlich nicht. Aber das wäre.
Kannst du auch gleich Nein sagen, aber die Forderungen kannst du dir gleich sparen. Also ich habe Fernsehen gemacht, das findet nicht statt.
Ja.
Und das würde auch zu weit gehen, wenn jeder Interviewgast im Fernsehen da vorher nochmal verlangt reinzukommen. Man muss schon wissen, was man vor der Kamera sagt.
Ja, aber wenn es genau um Rufmord geht, weißt du.
Ja, aber genau da ist eben auch die Falle, wenn man weiß, dass man sozusagen nur Interviewgast für den einzigen Zweck ist, dass man irgendeinen falschen Satz von sich gibt. Dann sollte man es nicht tun.
Ja.
Und ich habe es auch die ersten Male immer wieder ja und sehr kooperativ gewesen und so weiter. Und es kam hinten raus immer das Gleiche. Und ich kann innerlich nur noch lachen, wenn mich Reporter von Mainstream-Medien oder in öffentlich-rechtlichen Medien fragen, Herr Höfer, warum halten Sie die Medien für lügenhaft? Warum vertrauen Sie denen nicht?
Ja, da kann man wirklich nur noch lachen. Ich habe auch noch einen unglaublich wichtigen Aspekt, der mir gerade jetzt eben erst bewusst wird. Und zwar habe ich zu gewissen Redaktionen doch einen sehr engen Draht im Bereich der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender hinein. Mhm. Und da wird immer wieder berichtet, also wenn Drehschluss zum Friedensweg war ja Ende Mai. Und wenn dann so ein Format in 14 Tagen Post-Production durch hat, abgenommen ist und dann zu einer noch vernünftigen Sendezeit über den Äther geht, dann kommt es wirklich von ganz oben. Also das ist wirklich der Intendant, der das so angeordnet hat und so schnell durchdrückt, weil ansonsten sind diese Sendeformate als Dokumentation, die werden produziert, gesichtet und wenn irgendwann mal oft in so ein paar Monaten, also zumindest bei ZDF ist es so und eben auch beim BR, das ist das, was mir dort eben aus den Redaktionen auch berichtet wird, dass es jetzt in dem Fall Druck
von wobei das eine Sendung so ein Wochenmagazin war. Die werden schon tatsächlich im ein-, zwei-Wochen-Rhythmus auch aufgrund der Aktualität produziert. Es war jetzt in der Form keine Doku, sondern es war halt so eine Sendereihe wie Fakt oder Die Story oder irgendwie sowas. Das wird schon relativ schnell produziert. Aber ja, ich mache das jetzt seit 10 Jahren und seit 10 Jahren stelle ich das jedes Jahr fest, dass da null Änderungen stattfindet seitens der Massenmedien. Also da wird sich überhaupt nichts ändern. Wobei ich natürlich sagen muss, dass es viele einzelne Personen gibt, die immer mehr vom Mainstream abwandern und sich den Alternativen zuwenden. Also frühere Beispiele sind da Gerhard Wischnewski und Frieder Wagner oder Matthias Prökers. Neuere Beispiele wie Dirk Pohlmann zum Beispiel, der auch sehr viele Dokus und Fernsehfilme produziert hat und sich da jetzt, glaube ich, auch eher den alternativen Medienmachern mehr zugehörig fühlt. Und nicht nur die Abonnenten und die Zuschauerinnen den Mainstream weg, sondern es sind tatsächlich auch die eigenen Mitarbeiter oder die guten Mitarbeiter, sagen wir so, die guten Mitarbeiter rennen dort immer mehr weg, was natürlich dem Programm in Zukunft auch nicht besonders zuträglich sein wird. Aber das ist ein auslaufendes Modell. Und solange es diese Dogmen gibt, die im Moment dem Mainstream sozusagen definieren, ist das vom Aussterben bedroht.
Ja. Ja, Gott sei Dank, muss man sagen. Also das ist eigentlich also immer so meine These, wir müssen das bisherige System, das nicht dem Menschen wohlgesonnen ist, überflüssig machen. Und indem wir was Neues kreieren als System, machen wir das Alte überflüssig und schaffen es damit ab. Also es ist eigentlich genau die richtige Richtung, was passiert. Und es wachen ja eben doch immer mehr auf, auch innerhalb dieser Häuser, wenn sich die dann verabschieden, sich euch anschließen oder selber irgendwas Vernünftiges machen, kann man das ja auch wirklich nur begrüßen.
Ich meine, das große Problem ist natürlich, dass die Medien in den höheren Positionen natürlich auch sehr lukrative Jobs zur Verfügung stellen. Ja, wenn man dann mal eine so eine Ebene erreicht hat und nur aufgrund von Gewissensbissen dann jetzt da quasi sagt, ich mache jetzt was anderes, da kommt man so schnell nicht mehr hin. Ja, also und Medien ist ja auch etwas, was toll ist, ne? Das ist abwechslungsreich und hat auch was Spannendes, wenn ich denke, wo ich jetzt schon alles bei Dreh war, da wäre ich sonst nie hingekommen. Ja, aber ich kann es echt nicht verstehen, dass sich Leute dann aufgrund finanzieller Drücke von außen, eine Frau braucht ein neues Auto, Kind braucht eine Spange, der Sohn muss in Skiurlaub, was weiß ich alles, ja, dass die dann sich so verbiegen lassen und sagen, ja, ist mir scheißegal, Hauptsache ich habe einen Job, weißt du.
Ich kann es auch nicht verstehen.
In so einem Moment, ja, wenn jetzt jemand das Schnitzel der Woche filmt, wie bei Galileo seit 16 Jahren, dann sage ich, ja, ist in Ordnung, Kameramann, machst das. Nächste Woche kommt dann irgendwie eine Autodoku wieder und dann kommt irgendwas über Froschquaken und dann geht es wieder von vorne los. Ist in Ordnung, ja. Also, aber sowas, wie jemand richtig in die Pfanne hauen. Also ich könnte nicht dich engagieren oder zu dir hinkommen und sagen, Herr Hambach, ja, wir machen da ein Doku-Format, hätten Sie Lust, Frieden, Freundschaft, klingt toll. Und hinterher weiß ich genau, wenn ich dich jemals wieder in der Fußgängerzone sehe, dann müsste ich Angst haben, dass du mir zurecht eine runterhaust einfach, ja. Das würdest du nicht tun, weil du nicht der Typ dazu bist, aber du hättest allen Grund dazu einfach. Ja?
Ganz oft sind aber diejenigen, die rausgeschickt werden, um die Interviews einzufahren, das sind so die lieben, netten Redakteure. Du wärst zum Beispiel so jemanden und du bist dann aber nicht derjenige, der das am Schnittplatz macht. Mhm. Du holst sozusagen nur das Material rein und wenn dann eben nichts Kompromittierendes dabei ist, ja, dann wird halt in die Trickkiste gegriffen. Aber das sind verschiedene Personalien einfach.
Okay, also es muss gar nicht heißen, dass die Frau, die dich da gefilmt hat, dass die das dann unbedingt auch
nee, so der Redakteur hat. Von dem Beitrag, wo du drin warst, das war, das war dieser ältere Herr, der da bei dir auch im Publikum, den man auch gesehen hat.
Ne, das also die Redakteurin war die Susanne Rosa vom Bayerischen Rundfunk und der ältere Herr, der immer wieder mal zu sehen war, das war der Rechtsextremismus-Experte der Evangelischen Kirche, der Herr Pöhlmann. Aber die haben ja da alles aufgefahren, also selbst der Innenminister in Bayern, dann einer vom Verfassungsschutz und dergleichen. Also da wurden ja alle befragt nach dem Motto, ist sowas für den Frieden überhaupt gut? Und das Ergebnis war dann doch sehr ernüchternd und ich kann mich da dir nur anschließen. Also wenn ich wieder mal eine Anfrage kriege aus dieser Ecke, dann werde ich sie wohl einfach ein für alle Mal immer wieder verneinen und halt mich einfach auf meine Aufgabe oder auch auf Initiativen wie eben unser Hanf, was wir jetzt in Chiemgau starten wollen, als Lösung eben für die Menschen, mich lieber da konzentrieren mit meiner Energie und mit meiner Kraft und Überzeugung. Und den anderen, ja, wie gesagt, sie müssen schon irgendwas selber kapieren. Und ich habe ja selbst in der Finanzindustrie immer wieder mal Führungspositionen angeboten bekommen, sei es mal als Vorstand einer Versicherungsgesellschaft oder andere Managementpositionen. Und das ist natürlich, was du vorher gesagt hast, materiell durchaus interessant. Ja. Aber entweder, wenn man es irgendwann verstanden hat, dass diese Industrie, sprich Finanzindustrie, auch nicht gut ist für die Menschen, also die Produkte, die dort kreiert werden in der Finanzindustrie, sind für alle gut, nur nicht für die Kunden. Also das muss man auch nochmal klar begreifen für sich und wenn man die Erkenntnis hat, musst du dich entscheiden. Gehst du weiter dorthin, deine Brötchen bezahlen und nimmst das Geld dort mit, auch wenn du weißt, es ist für die Menschen nicht gut, oder gehst du einen anderen Weg? Und so ist es genauso bei den Journalisten, bei den Redakteuren, bei Forschern, bei Wissenschaftlern, bei Landwirten, überhaupt überall in der Industrie. Also die Frage muss sich, glaube ich, jeder irgendwann selber stellen.
Ja, ich wollte noch was dazufügen zu dieser Systemanalyse, die dann oft eben auftaucht, wenn man sich diese Prozesse, wie sie halt ablaufen, anschaut. Ich mag sehr gern diese die Betrachtung, wenn jetzt Menschen sich zusammentun und neue Wege versuchen zu gehen, dass es eine gute Ergänzung ist zu dem derzeitigen System. Ich finde diese Aussage, dann radiert sich das dann aus, das Alte, das finde ich ziemlich radikal. Und es gibt schon durchaus dienliche Strukturen, die man verwenden muss. Ich habe eher so einen Eindruck, dass die einfach transformiert werden müssen. Mhm. Und die neuen Wege, die Menschen gerade etablieren, also versuchen zu etablieren, ne, beziehungsweise manche sind auch schon etabliert, dass die sich dann eigentlich total schön einfügen lassen. Ne? Also da muss man auch nicht wieder in diese Reibung gehen, dass das dann was anderes ist und das eine ist besser wie das andere, sondern da geht es auch wieder darum, einfach dann zusammen, gesamt betrachtet, zu einem neuen Ziel zu erreichen. Und so wie ich die Systemabläufe erlebe, ist das eben gar nicht so einfach, aus diesem großen Konstrukt so einfach was Neues zu machen. Das geht nicht so einfach, weil dann machst du bumm und dann kracht das System tatsächlich zusammen. Und dann haben wir wahrscheinlich morgen keine Lebensmittel mehr im Supermarkt und Bürgerkrieg oder weiß was ich, ne? Weil dann die Finanzen komplett zusammenbrechen, die ganze Grundstruktur der Versorgung, der unser Konsumgüter und Lebensmittel, und das braucht irgendwie einfach so eine Stück für Stück Erneuerung. Ne? Jeden Bereich ganz sanft und achtsam irgendwie anfangen zu restrukturieren. So würde ich das irgendwie. Also das wäre jetzt so meine Idee. So versuche ich das auch.
Graswurzelbewegung.
Ja, nicht so brachial. Ja, und so versuche ich das auch mit dieser Textilentwicklung und Herstellung meiner Kleidung. Ne, einfach Stück für Stück sich Freiräume schaffen, da neue Systemprozesse etablieren, die dann die alten ablösen, und dann irgendwann nach ein paar Jahren hat man dann ein neues Konstrukt. Mhm. Und das war dann einfach ein ganz sanfter Übergang, wie so eine Welle, die man halt reitet, und genau.
Ja. Genau, das meine ich ja auch mit diesem was Neues kreieren und das Alte überflüssig machen, transformieren, wo es möglich ist, macht ja schon auch immer Sinn. Und dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Also mit Gewalt, Druck und Gegendruck, das ist sicherlich nicht der Weg.
Aber was hat es verursacht, dass wir schon so denken und viele andere nicht? Was ist der Grund, warum wir jetzt hier sitzen und das machen, was wir machen, und so viele andere einfach nur glücklich sind, wenn Vettel seine Runden dreht oder FC Bayern, you name it. Es gibt tausend Dinge, mit denen man sich hier herrlich zerstreuen kann, und ich finde es auch durchaus legitim, weißt du, ich bin jetzt nicht katholische wie der Papst, sondern ich stehe auf Serien, ich gucke Fernsehen und ich liebe das Leben in allen Facetten. Aber trotzdem denke ich eben immer daran, was tue ich mit meinem Handeln? Was passiert? Warum bin ich Vegetarier? Warum mache ich das? Warum mache ich jenes irgendwie? Und was ist der Unterschied zwischen mir oder uns? Was für einen Prozess haben wir erlebt? Was hat uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind?
Also bei mir war das tatsächlich, ich war einfach schon sehr krank und ich habe schon ziemlich nicht so schöne Dinge erlebt. Die haben mich einfach immer ganz mir ganz nah spüren lassen, dass zum Beispiel eben Konsumgüter machen, können wir dieses Glück niemals bescheren. Geld kann mir dieses Glück niemals bescheren. Und aus diesem Aspekt heraus ist es in mir gewachsen, nach mehr Substanz zu suchen. Ja? Und es endet tatsächlich für mich in diesem einfachen Wort die Liebe. Ja? Und diese Erlebnisse, die ich seit 10 Jahren mache, da anfangs habe ich mit Yoga angefangen und dann bin ich immer mehr in diese Richtung, habe alle möglichen Seminare besucht und war auf wunderschönen Kongressen.
Braune Esoterik.
Wo die.
Genau.
Ich würde es eher rote Verschwingung nennen oder so. Einfach wo
Esoterik.
Nein, das ist tatsächlich keine Esoterik. Das hat nämlich jeder Mensch, ein Herz. Und das kann auch jeder Mensch tatsächlich aktivieren. Und auch der größte, Börsentyp kann auch das erleben. Und zwar spätestens dann, wenn er erstens auch eben selber krank wird oder sein Kind, was manchmal noch effektiver ist, um aufzuwachen, wo dann einfach die Menschen die Natur aufzeigt, bis hierhin und nicht weiter. Und das sind deine Grenzen, die du hier auf dieser Erde einfach als Gegebenheit gesteckt bekommst. Und all diese Konstrukte, die wir uns bauen, unsere Lebensraumkonstrukte, die haben wir erschaffen. Die können wir auch genauso wieder anders erschaffen. Ja? Also das ist ja keine fixe Sache. Ja? Und das finde ich einfach ganz wichtig. Und das ist überhaupt nicht esoterisch. Das ist einfach eine Konklusion, wenn man nachdenkt oder vordenkt, am besten vordenken.
Was ist Konklusion? Ja, nochmal Schlussfolgerung.
Ja. Ja, das ist also, was du auch sagst, auch Robert, als Frage, warum machen wir das, was wir machen, oder warum sind wir so und andere sind eben anders. Also was du jetzt eben auch gerade ausgeführt hast, wir sind halt jeder für sich die Summe seiner Erfahrungen. Mhm. Und letzten Endes ist es vielleicht bei vielen so, aus dem Leid heraus, also durch schmerzliche Erfahrung. Das kann jetzt eine Krankheit sein. Bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich war Gott sei Dank noch nie wirklich irgendwie richtig krank oder sowas. Aber ich habe schon mal finanziell sehr, sehr schwierige Zeiten durchlebt. Das ist zwar jetzt Gott sei Dank auch schon länger her, aber das ist keine so ganz schöne Erfahrung, wenn man einfach nicht weiß, wie man sich mal Essen wieder gut leisten kann und wer weiß, wie das alles noch weitergeht.
Und du hattest einen guten Level schon erreicht.
Ich hatte schon mal vorher unglaublich viel Geld auch verdient und musste dann wirklich durch ein tiefes Tal, also auch durch Schmerzen.
Okay.
Und dann aber eben auch in dieser Finanzindustrie weiterzuarbeiten und sich da wieder hochzukämpfen und auch wieder auf einem guten Level irgendwann zurückzukommen und dann irgendwann zu erkennen, ja, ich bin ja selber Teil des Problems. Mhm. Also wir haben Finanzkrisen und dergleichen, Menschen verlieren Geld in ihren Altersvorsorgeprodukten und ich arbeite ja selber in dieser Industrie. Also die eigene leidvolle Erfahrung, dann die Erkenntnis, Teil des Problems zu sein. Und da habe ich für mich, wie ich gesehen habe, wie das zusammenhängt, entschieden, also geht es nicht mehr weiter. Und das ist für mich der Grund, warum ich heute hier sitze in der Runde.
Und das geht ja schon morgens los, wenn ich aufstehe, gehe aus der Tür raus. Ja, so sitzen und gehe aus meiner Haustür raus und reg mich über den Nachbarn auf. Dann produziere ich schon eine Emotion, die nicht unbedingt für mich auch einen Vorteil hat, ne? Weil ich habe dann schlechte Laune und da verliert man ja auch selbst ziemlich viel Energie, wenn man sich dann ständig aufregt und da fängt das schon an, ja, dass man einfach, wenn man da einfach anfängt, sein Verstand, der ja diese Bewertung, der Nachbar ist blöd, hervorruft, halt zu analysieren, hey, was macht eigentlich mein Kopf, weil wir haben dieses Tool, ja, dieses Verstandes und das gilt es tatsächlich endlich zu lernen, wie wir das einsetzen, ja. Und dann tatsächlich sinnvoll und positiv einsetzen.
Also Achtsamkeit. Wohin die Gedanken gehen, gehen die Taten. Da gibt es auch so einen Spruch, Worte werden Gedanken, Gedanken werden Worte. Ich krieg's jetzt nicht beieinander zusammen, aber die meisten
Gedanken
werden wissen.
Gedanken werden Worte, Worte werden Taten.
Irgendwie so gibt es auch in längerer Version noch so ein Update. Genau. Aber ich verstehe, was du meinst. Aber wenn ich mir so die Medienlandschaft anschaue und ich muss gestehen, ich schaue wirklich viel Fernsehen, auch viele Berichte, aber auch Entertainment, Galileo Big Pictures oder so, ich liebe es. Das sind so viele, ich werde nie nach Kambodscha fahren, aber ich habe das und das in Kambodscha gesehen. Also es erweitert mich auch im gewissen Sinn. Aber wenn ich am Nachmittag Fernsehen einschalte, dann hat mein Daumen mittlerweile ein Bewusstsein entwickelt, dass bei Programmen wie so Verklag mich doch oder so, schon bevor das Bild auf meine Netzhaut kommt, mein Daumen anfängt umzuschalten. Das ist irgendwie wie so eine abgespaltene Persönlichkeit, um mich zu schützen vor diesem Unsinn. Ja? Ich übertreibe jetzt gerade, aber es ist unglaublich und ich merke das, also meine Schwiegermutter, die hat Probleme, die kann sich nichts mehr viel merken mit 80 und Schlaganfall, die lässt sich halt berieseln von Homeshopping und so Geschichten und so. Und wenn ich dann immer bei ihrem Zimmer vorbeilaufe und sie hört eine Gerichtssendung nach der anderen, wie schlechte Laiendarsteller schlechte Geschichten schlecht darstellen und die Leute das dann aber für bare Münze nehmen zum Beispiel, ja, also dass das schon in das Feld eingeimpft wird.
Ja, so schöne diese Kreativität wird dann benutzt, um eine Realität zu erschaffen und wenn man natürlich sich den ganzen Tag nur das reinzieht, dann glaubt man ja tatsächlich,
dass das ist so.
Ne? Meine Oma, die macht das tatsächlich auch so. Sie schaut immer auch viele Nachrichten und sie hat nur noch Krieg und ihre Schmerzen werden überhaupt nicht besser. Und sie ist nur noch eigentlich depressiv und schlecht drauf, hat überhaupt keine Lebenslust mehr, weil sie halt nur denkt, dass nur alles schlecht ist. Und das ist halt auch nicht so. Ne?
Ich habe gehört, Hanf soll da gut helfen bei Depressionen. Ja, hast du schon mal damit versucht?
ich spreche auch meine Oma. Ne?
Ja, ja, aber ich meine, sie kann es mal ausprobieren.
Ja, ja, freilich.
Es gibt da genügend Studien in die Richtung, dass da die richtige Schwingung kommt. Mhm. Ja, jetzt springen wir gerade so hin und her zwischen den Themen, aber ich beobachte das ja auch wirklich mit so einer gewissen Distanz, aber auch gleichzeitig stecken wir mittendrin, weil wir sind ja alle exponiert irgendwo in dieser Arbeit, was wir da machen. Jetzt sitzen wir hier an der Bar, aber trotzdem sehen das danach, was weiß ich, wie viele tausende Menschen. Das finde ich jedes Mal irgendwie total spannend, den Gedanken, ja? Dass jeder chemische Kurzschluss in meinem Hirn dann so viele Leute erreicht und das auch noch gut ist. Mhm. Das ist das große Wunder. Nein, ich bin wirklich froh, dass es das gibt, euch, eure Arbeit und das Ganze, aber ich merke auch, was für ein großer Weg da noch vor uns liegt, wenn man dann merkt, dass eben so Widerstand kommt wie bei dir in dieser Sendung. Und ich bin auch persönlich angepisst, ja, also das muss ich schon nochmal hier ein bisschen so rauslassen, weil ich habe mich da selber in dem Beitrag auch gefunden, ja. Mit Name und Website und hier in der Deko aufgenommen und so weiter. Ich habe den Text Gott sei Dank verdrängt. Ich weiß nur, dass es nichts Positives war, was darüber kam. Ja? Und ich erinnere mich, dass keine von denen sich auch nur ansatzweise mal mit mir unterhalten hat oder sonst irgendwas. Aber für viele, aus meiner Verwandtschaft vielleicht auch, das hat Gott sei Dank niemand gesehen oder leider, denken jetzt, der Stein, was für ein Vollhonk. Ja, so.
Das ist, ja, man muss ja mal sehen, mit was für einem Aufwand die da recherchiert haben. Mhm. Es gibt allein von mir ungefähr 30, 40 YouTube-Videos zu allen möglichen Bereichen, die jetzt im Friedensweg erstmal gar nichts zu tun haben. Und die haben sich alles angeschaut und genau diesen Halbsatz zum Bild vom Friedensweg dann unterlegt und reingeschnitten, was ja mit dem Friedensweg null zu tun hat. Also die hätten sich einfach mal die Präambel des Friedensweges durchlesen sollen. Da steht nämlich auf der Webseite drin, wer da mitmacht, hat erstens mal keine religiösen Dogmen mitzubringen, keine politischen Dogmen, keine wirtschaftlichen Absichten. Drogen, Alkohol, Nikotin haben auch nichts verloren auf dem Friedensweg. Also hätte es mal einer von diesen Redakteuren gelesen, dann wäre die Sendung vielleicht so gar nicht gekommen, was dann keiner mehr glauben würde. Also vielleicht hätte man einfach in die Sendung dann diese Präambel noch mal einblenden sollen. Mhm. Aber dann hätte man es ja nicht so bringen können. Insofern, Robert, bleiben wir friedlich. Ja, also gehen wir einfach mit der Energie fürs Gute, für etwas.
Und ich bin schon im Frieden mit mir, keine Sorge. Es ist nur so, dass ich dann das nicht gewohnt bin, erstens mal medial so aufzutauen. Wenn wir was auf YouTube machen, ist das was anderes. Aber wenn du dein eigenes Bild im Fernsehen siehst, in einem Kontext, der nicht der Wahrheit entspricht, dann gib mir das einfach zum Nachdenken. Ich weiß natürlich die Mechanismen und die Kräfte dahinter. Wir beschäftigen uns ja tagtäglich mit diesen Dingen. Aber es ist trotzdem eine andere Ebene. Und ich merke halt einfach auch, dass Leute dienstlich das anschauen, was wir hier machen. Ja, definitiv. Dass es Leute gibt, die dafür bezahlt werden, um das anschauen, dass die alles scannen, was in diesen alternativen Medien kommt.
Ja, aber auch die haben eine Rolle und die Verantwortung, dass sie dann ihre Rolle natürlich auch immer wieder überdenken dürfen.
Die haben doch einen super Job, ja.
Findest du.
Ja, das ist, also jeder hat seine Rolle und ich muss auch damit klarkommen, dass am Tag nach der Sendung ich angerufen wurde von der Verwandtschaft, ja, bist du ein Reichsbürger oder was? Mhm. Also diese Reaktionen gab es durchaus und ich sage dann immer ganz salopp, naja, also soviel ich weiß, sitzen die Reichsbürger doch im Reichstag, weil warum sollte das Gebäude ansonsten so heißen? Mhm. Und ganz davon abgesehen, also ich habe einen Pass, ich zahle Steuern, sogar GEZ, was wollen die überhaupt von mir? Und da mache ich einfach meinen Frieden mit meinem Umfeld und jeder muss es selber irgendwann verstehen oder auch nicht.
Ja, aber du siehst es jetzt an dem Beispiel von dem Anton in Nandlstadt. Okay. Also ich war da seit 3 Jahren, ich glaube auch mindestens 3 oder 4 Mal auf einem eigenen Vortrag, den ich gehalten habe. Ich habe sehr viele andere Vorträge mitbekommen. Das ist ja so ein lieber, herzlicher Mann, weißt du. Das ist einfach ein Mensch, der das Gleiche macht wie wir eigentlich. Ja. Bewusstsein und Aufklärung und so weiter. Und dass der dann eben solche Knüppel zwischen die Beine geschmissen kriegt, dass das Geschäft gefährdet wird und die Leute drumherum nicht differenzieren können. Das finde ich so erstaunlich.
Das ist schon krass. Also um das kurz auch nochmal für die Zuschauer zu erläutern. Der Freidenker Stammtisch in Nandlstadt, das ist in der Nähe von Freising bei
München. Nördlich von München, 40 Kilometer nördlich von München. So.
Macht zu Anton seit Jahren eine wunderbare ehrenamtliche Arbeit. Also er zahlt sogar Raummieten aus seinem Privatgeld, nur um einfach Referenten mit Themen für die Leute zu organisieren und verdient selber keinen Cent daran. Und den hat der Bayerische Rundfunk jetzt im Hörfunk Bayern 2 mit einem Radiobeitrag eben in die NSDAP-Ecke gestellt, was wirklich Auswirkungen hat.
Wie haben die das gemacht? Haben die da irgendwas konstruiert? Oder
hat wie üblich halt. Also irgendwelche Dinge durcheinander gemischt und da war ja schon mal der da und der da. Und
okay.
Also es ist unglaublich, was da wieder ein Kontext hergestellt wird und das bedroht ihn halt jetzt auch in seiner unternehmerischen Existenz, wenn in seinem Laden Leute aus dem Grund vielleicht nicht mehr einkaufen. Also da muss man sich schon fragen, was in solchen Köpfen vorgeht, weil du kennst den Anton, ich auch und jeder, der mit ihm sprechen wird, also der ist alles andere, als da so weit rechts zu verordnen. Also das ist schon sehr eigenartig.
Aber genau da ist ja, das ist ja auch Strategie, dass man die Leute, die unliebsam sind, sozusagen so weit schadet, wie es nur geht, damit die sich erstmal in privaten Problemen verstricken und ganz andere Sorgen haben, als jetzt hier wieder sich um den Frieden zu kümmern oder irgendwelche Videos zu produzieren. Ist ja bei uns sehr ähnlich, aber man sieht, dass da ein Klüngel dahinter steckt. Also das wurde uns ja sehr deutlich, als zuerst hieß es ja, wir sind, oder besser gesagt, der Film Rammstein, das letzte Gefecht, unsere letzte Dokumentation von Norbert, da hieß es erst, wir sind für den Alternativen Medienpreis nominiert, neben noch 5 anderen Projekten. Dann wurden wir vorab informiert, wir haben gewonnen, wollt ihr nach Nürnberg kommen? Ich hatte leider keine Zeit. Daniel, der an dem Film gearbeitet hat, hatte auch keine Zeit. Deswegen hat Norbert seinen Bruder mitgenommen, Robert. Robert Fleischer, der Exopolitik gegründet hat. So, die waren jetzt nun halt dort. alles super. Norbert hat den Preis dankend in Empfang genommen, unter Applaus. Und dann sollte der nächste Preisträger anmoderiert werden und der erschien nicht, der war nicht da, hat stattdessen einen offenen Brief hinterlassen, der dann dort während der Zeremonie vorgelesen wurde. Wo dann drin stand, wir sehen nicht ein mit Herrn Norbert Fleischer, einem Mitarbeiter von Nuoviso TV, einem rechten Blog, der Hetze und Demagogie verbreitet, auf einer Bühne zu stehen.
Blog?
Selbsternannter rechter Blog.
Ein Blog.
Das war natürlich irgendwie erstmal unschön. Ja? Also die haben sich nicht nur selber diesen Medienpreis kaputt gemacht, den sie dann quasi nicht angenommen haben offiziell, sondern irgendwie auch uns. Weil es hat dann halt einen Tag gedauert, dann stand in der Taz Eklat beim alternativen Medienpreis. Ein Eklat hat da gar nicht stattgefunden. Die haben kopfschüttelnd diesen offenen Brief dort vorgelesen, konnten das selber, also die Veranstalter fanden das selber
lächerlich.
Lächerlich. Mhm. Aber in der Taz stand am nächsten Tag mehr oder weniger das Zitat, rechter Block, Nuoviso TV verbreitet Hetze und Demagogie und fördert den sozialen Unfrieden. Das stand so in der Taz drin. So, und der Redakteur, interessanterweise, Andreas Speit, ich nenne mal den Namen, der steht ja auch daneben, also ist kein Geheimnis, hat mal ein Buch geschrieben mit einer gewissen Andrea Röbke. Und Andrea Röbke ist diejenige, die diesen offenen Brief verfasst hatte, weil die war nämlich in diesem anderen Projekt Kein Raum für Rechts als Preisträgerin nominiert, die dann nicht mit Norbert auf der Bühne stehen wollte. Also muss man sich mal vorstellen, dieses Klüngel dahinter, ja, der passt unsere Nase nicht, ja, und weil sie irgendwie so wütend darüber ist, ruft sie ihren Kumpel an, der bei der Taz arbeitet, hier schreib doch mal und so und ich schreibe dir eine E-Mail, brauchst du eins und eins so. Wahrscheinlich hat die den Artikel selber geschrieben, der hat ihn dann unter seinen Namen nur noch abgesetzt, würde ich jetzt mal spekulieren. Ich behaupte nicht, dass es so war, aber es ist ja eigentlich unglaublich, wenn man das mal so recherchiert, wie da die Prozesse sind. Das hat überhaupt nichts mit Recherche zu tun. Also dieser Andreas Speit war wahrscheinlich gar nicht auf unserer Webseite, weil alles, was in diesem Artikel rüberkam, war das, was vorher schon in diesem offenen Brief formuliert wurde. Und das reiht sich ein in eine ganze Menge von Beispielen, wo das im Prinzip genauso abläuft. Ja, das sind im Endeffekt zwei, drei Leute, die extrem laut schreien, in Text- und Bildform natürlich, übers Internet, Fernsehen und Co. Und das suggeriert, dass das irgendwie so eine Art Mainstream-Meinung wäre. Ja, oder dass viele uns für einen rechten Block halten. Das ist nicht so. Das sind fünf Kommentatoren, die einfach nur sehr aktiv sind, wenn man so will. Also die westliche Trollfabrik, wenn man so will. Ja.
Mhm. Na, das ist schon wirklich kurios. Vielleicht kannst du dich erinnern, Robert, an unsere erste Sendung, die wir gemeinsam gemacht haben, die hatte den Titel gehabt, Bargeld los zum gechippten Kontosklaven.
Ja, ja, genau.
Du hattest damals gesagt, ein recht sperriger Titel. Das stimmt, aber ich wurde da eben im Nachgang auch zu diesem Video dann durchaus angegriffen. Der Fantasietür über Verchippung und so weiter, stimmt alles gar nicht. Wo sind denn die Chips? Und heute ist es ein offenes Geheimnis, dass also Firmen in Schweden beispielsweise Mitarbeiter nicht mehr einstellen, wenn sich die eben weigern, diesen Firmenausweis quasi unter die Hand einsetzen zu lassen, sich chippen zu lassen. Mhm. Also weltweit ist das ein Riesending. Und insofern, das ist ja weit ab jedweder Verschwörungstheorie, das ist einfach eine Praxis, die gemacht wird. Also man muss sich nur mal die Umsatzzahlen der RFID-Industrie anschauen, was die davon verkaufen
wollen. Wobei RFID mittlerweile wirklich veraltete Technik ist. Also diese reiskorngroße RFID-Technik, das ist wirklich Schnee von gestern, weil mittlerweile sind das nanogroße RFID-Chips, die wir hier und da auch sogar abkriegen. Und diese Marker sind bis zu einer Woche lang verfolgbar. Du siehst die nicht. Also wenn du ganz genau hinguckst, ich habe jetzt hier so einen kleinen schwarzen Punkt, in der Kamera wird man es nicht sehen, aber ungefähr so groß sind die. Die hast du auf der Hand, vielleicht ist das sogar einer. Weißt du, die kriegst du beim Einkaufen, Produkte, manche haben die schon auf ihren Verpackungen drauf, um einfach ihr Kundenverhalten. Wo kaufen die das? Wann essen die das? Wahrscheinlich, wann wandert die Packung in den Müll? Das kann man über solche Nanochips tatsächlich nachvollziehen. Mhm. Klingt wie totale Science Fiction.
Nein, ist es
aber
nicht.
Ist es nicht. Ja? Da, ist muss man, überhaupt nicht. Da muss man zwischen 1 und 4 Uhr Fernsehen schauen, um von solchen Themen überhaupt was mitzubekommen.
Also ich habe gerade jetzt diese Woche Woche in München
also
einen Vortrag gesehen von einem ehemaligen Interpol-Agenten, der jetzt bei der Münchner Polizei Verbindungsoffizier ist zum türkischen Geheimdienst oder zur türkischen Interpol. Der ist also selber kein aktiver Polizist in Deutschland, ist aber in der Türkei Hauptkommissar, spezialisiert für Big Data, E-Crime und Internetkriminalität. Und der hat einen wirklich genialen und fantastischen Vortrag gehalten. Ich habe ihn schon mal angefragt, der kommt vielleicht mal zu uns. Geiler Typ. Auf jeden Fall, der hat Dinge erzählt von diesen Technologien und Entwicklungen, was da in der Pipeline ist, was da quasi geplant wird. Ich habe danach gedacht, ich zertrete mein Handy, mache mein Internet aus und gehe nie wieder irgendwo hin, wo es Kameras gibt oder so. Ja? Also alleine schon in den Supermärkten zum Beispiel gibt es in den Einkaufswegen RFID-Chips und die Verkäuferin fragt in manchen Läden eben, wie ist denn ihre Wagennummer? Und dann sagst du 4832. Und dann tippt die das ein und sofort hat der Computer genau die Laufwege durch das Regal und wo ist man länger verblieben und wo hat man was gemacht. Und wenn ich dann noch mit der EC-Karte zahle, habe ich eine kilometerbreite Datenspur hinterlassen, die genau das bringt, was ich mache.
Wir sind uns überhaupt nicht bewusst, was man mit diesen Daten anstellen kann. Wir denken, das ist doch total langweilig.
Jetzt pass auf, es geht noch weiter. Und das Erschreckendste, was er gesagt hat, ist, wir haben ja quasi ein digitales Ich von uns, das besser weiß, wie ich selber, was ich will. Wenn ich Musik höre, kommen Musikvorschläge, die geiler sind, wie was ich gehört habe. Also es ist genial, was Amazon alles weiß. Und Amazon fängt jetzt ab September an, Ware einfach blind zu verschicken, weil sie wissen, wenn sie das den Leuten schicken, ist die Rücksendequote geringer wie die Behaltensquote. Die versenden jetzt einfach drauf los in Zukunft.
Bummen die auch gleich selber ab, oder?
Das weiß ich noch nicht. Also
wahrscheinlich.
Du wirst dann einfach beglückt und die wissen einfach durch das Kaufverhalten des Kunden, durch diese ganze riesige Datenspur, die wir haben, werden die Leute in einem großen Teil einfach sagen, ach, das ist eigentlich, darauf habe ich eigentlich gerade gewartet, weißt du so, ja.
Das ist unglaublich.
Und er hat gesagt, alleine wenn man die Updates machen würde am Computer, wären 70% der Internetkriminalität weg. Also Update nicht morgen erinnern, sondern jetzt. Ja, so. Ich schreibe ein bisschen ab, aber es war wirklich fantastisch. Es ging halt im Prinzip auf Überwachung, Kontrolle und alles, was wir so tun. Es ist eine geile Zeit, aber mir ist gerade ein Spruch eingefallen zu dem, was du vorhin gesagt hast, so von wegen, wir bringen halt Nachrichten und machen was Neues oder so. Wenn Nachrichten Unruhe verursachen, dann sollten nicht die Überbringer der Nachrichten bekämpft werden, sondern die Unruhestifter. Und den Spruch habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, das ist genau das, was es ist. Die am lautesten schreien, ja. Warum schreien die eigentlich so laut? Ja? 9-11, wie? Gebäude Nummer 7, was soll da falsch sein? Das geht doch gar nicht oder so. Das sind diejenigen, die am meisten Angst haben eigentlich, dass ihr eigenes kleines Weltbild bitterböse zerbricht, wenn sie nur einmal anfangen nachzudenken drüber. Ja? Und dann, ich glaube, die tun dann einfach alles, um das zu rechtfertigen und so wie die ganzen Wikipedia-Trolle da, die versuchen den Ganser einfach als Verschwörungstheoretiker dazulassen. Ja? Dunkle Seite Wikipedia. Markus Fiedler und so weiter, der berichtet, zeigt sehr eindeutig, was da passiert. Ja, das sind Blockwarte.
Blockwarte. Also wer den Dr. Daniele Ganser, den ich sehr schätze und verehre, als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, da kann man nur noch sagen, setzen 6.
Ist schlecht informiert.
Der hat überhaupt nichts verstanden, wirklich gar nichts. Und dieses Thema Big Data, digitale Bürgerakten, die unter der persönlichen Steuer-ID, die jetzt lebenslang eben dann zugewiesen ist, das ist längst da und ich muss da nur mal überlegen, dieses Whistleblower-Gesetz, also das Verbrechen ist heute nicht mehr das Aufdecken von Straftaten, also das Begehen von Straftaten, also es wird heute praktisch das Aufdecken von Verbrechen, das wird verfolgt und bekämpft, nämlich die Whistleblower, aber nicht mehr die Verbrechen selbst werden bekämpft. Und das sagt eigentlich schon alles aus.
Ja, das ist ja jetzt genau wie aktuell der Fall sozusagen, wir haben die Russen die amerikanische Wahl manipuliert, das ist ja im Prinzip dasselbe Thema. Da stehen im Prinzip Leute noch nicht auf der Anklagebank, aber unbekannterweise am Pranger. Wer hat denn eigentlich sozusagen die Informationen rausgegeben, dass Hillary Clinton Dreck am Stecken hat, was ihr ja letztlich die Wahl gekostet hat? Da kann man doch eigentlich nur sagen, wer auch immer, ob das jetzt ein russischer Hack war oder, und das ist viel wahrscheinlicher, ein Leak, innerhalb der Clinton-Mitarbeiter selber war, muss man demjenigen doch dankbar sein dafür, dass er diese Information rausgeblasen hat und das amerikanische Volk zumindest vor diesem Übel bewahrt hat. Reden wir jetzt nicht über das andere Übel, was dann notwendig wurde, aber das ist auch absurd. Aber diese Leute werden verfolgt ohne Ende, denen wird der Prozess gemacht werden.
Aktuelle Zahlen, seit April 2017 bis jetzt einschließlich Anfang Juli 2017, CNN 1500 Mal erwähnt, Russia-Wahlmanipulation. Also allein auf CNN 1500 Mal das rausgeblasen, so nach dem Motto, je öfter ich es sage, desto wahrer wird es. Und dann kam das Projekt Veritas, die amerikanischen Kollegen, die einfach mal bei CNN sich das Vertrauen von Producern erschlichen haben und mit versteckter Kamera gefilmt haben. Die Aussagen der Produzenten ist einfach, das bringt Quote.
Vor allen Dingen, das hat null mit Wahlmanipulation zu tun. Das klingt ja so, wie als hätten sich die Russen in die Wahlmaschinen gehackt.
Ja.
Die haben Informationen über Clinton, nee, also die Russen nicht, sondern es gab Informationen über Clinton, die die Wahl beeinflusst haben. Das ist aber stinknormaler Wahlkampf. Also wenn jemand so viel Leichen im Keller hat, dann braucht er sich nicht wundern, wenn dann mit ihm Dreckwäsche gewaschen wird. Ja? Und dann hatte Trump halt wirklich wesentlich weniger auf dem Kerbholz unterm Strich. Und das hat ja, wahrscheinlich schon dazu geführt.
Unglaublich. Aber
jetzt haben wir ihn.
Jetzt ist er da.
Und es ist ja irgendwie auch ganz interessant.
Also mich hat ehrlich gesagt das Foto von der ersten Begegnung von Putin und Trump leicht zuversichtlich gestimmt, weil das war ein Bild, das ich so, ich bin jetzt kein Psychologe und ich habe das auch nicht studiert, und aber alleine so vom Gefühl her, wie die beiden, die haben nicht richtig gelacht, aber die haben sich angelächelt, so mit einem tiefen Verständnis, die haben sich, gib mir mal deine Hand, du bist Putin, ich bin Trump, und Trump hat Putin so die Hand gegeben, in einer leicht, nicht devoten Haltung, aber ehrerbietend, sage ich jetzt mal so. Ja. Und ich bin mir ganz sicher, dass auf deren Ebene, auf dem Top-Job-Level, ja, dass die genau wissen, was passiert. Und das ist einfach ein Hauen und Stechen in Washington, dass er nicht das kann, dass er nicht das machen darf, was er eigentlich könnte. Nein, das stimmt auch nicht, weil er hat wie viele Milliarden mehr für Rüstung ausgegeben und so.
Es gibt keinen Politikwandel. Überhaupt null, nicht. Was sich geändert hat, ist mal wieder das Theater, was uns vorgespielt wird. Ja. Alle regen sich über Trump auf. Geändert hat er bis jetzt überhaupt nichts. Da möge man jetzt sagen, okay, weil er halt viel Gegenwind hat und so weiter und so fort. Ich erkenne nicht, dass der wesentlich was ändern will. Klar, in den krassen Fragen, so Mauer, Klima und so weiter, da hat er eine ganz klare Position, aber im Endeffekt um das, worum es wirklich geht, ja, dieser ganze Krieg im Nahen Osten und so weiter. Ich verstehe auch nicht die Waffenruhe jetzt. Ich meine, das ist doch, in Syrien kämpfen Rebellen gegen die Regierung. Jetzt machen die Amis und die Russen eine Waffenruhe. Mir ist jetzt noch nicht so ganz klar, warum sich jetzt die Rebellen und die Assad jetzt daran halten sollten irgendwie. Also, oder gut, es ist ein wirklich sehr, sehr intensiver Konflikt mit sehr vielen Interessen. Aber du sagtest jetzt gerade Trump-Putin. Stimmt, da war ja noch G20-Gipfel.
Ach ja.
Man hat ja nur brennende Autoreifen gesehen. Ja, oder
ja, es ist schon ganz kurios. Außerdem finde ich den Vorschlag von Roberts, du hast ihn ja heute schon mal gemacht, die nächsten G20-Gipfel irgendwo im Geheimen auf irgendeinem Schiff machen.
Oder die AIDA, so irgendein Luxusliner für eine Million bieten oder so.
Kostet einen Bruchteil, da kommt auch kein so wie links-rechtsextremer Mensch auch hin.
Vielleicht Greenpeace mit so einem kleinen Bötchen drumherum.
Mehr Sicherheit, weniger Kosten. Also das scheint schon auch vieles aus der Ecke. Inszenierung, Brot und Spiele, Teile und Herrscher, das ist eigentlich immer das gleiche Programm. Und dann werden in den Nachrichten, nach denen werden sie ja richten sollen, darum heißen sie Nachrichten, werden uns diese Bilder wieder gezeigt. Wer weiß, ob das überhaupt alles stimmt. Ich habe mir erlaubt, im Jahreswechsel auch mal einen Blogbeitrag zu schreiben, Fake News, wenn das so ernst zu nehmen wäre, was Heiko Maas damals beschlossen hatte als Gesetz, dann müssten ja alle die ZDFK sofort vom Netz gehen, aber leider ist es nicht passiert, weil sie es selber nicht so ernst nehmen. Also mir fällt eigentlich zur Medienlandschaft gar nicht mehr so viel ein, und ich glaube auch nicht, dass man das noch ernst nehmen sollte.
Klingt schon fast wie nach einem akzeptablen Schlusswort.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Vielleicht noch ein Hanfplädoyer so zum Abschluss.
Ja, gib mir das Poster noch mal kurz her.
Das?
Ja. Also als Schlussplädoyer kann man durchaus noch mal sagen, dass wir im Chiemgau eben eine große Hanfinitiative starten und dort Dinge wirklich in die Welt bringen wollen. Da werden wir demnächst mit einem noch zu gründenden Förderverein auch wirklich Informationen rausgeben, Menschen weiterbilden, Projekte auf die Erde bringen. Und wir werden ja dann im Beitrag auch das Spendenkonto der Hanfinitiative nochmal einblenden. Da brauchen wir wirklich auch Geld dafür, um diese Ideen eben umsetzen zu können, weil das Thema Hanf und alles, was darum herum passieren könnte, was noch erforscht werden muss, aber was an Möglichkeiten einfach da ist. Also wenn wir dort einfach Energie und sprich auch Geld konzentrieren, dann können wir auch wirklich viel positive Beiträge für uns als Menschen erreichen. Und das wäre so ein Wunsch, den wir von der Hanfinitiative im Chiemgau einfach hätten. Insofern auch nochmal vielen Dank an euch hier sein.
We have a dream, und dann kann man doch den Fokus auf was Fruchtbares wenden. Da muss man auch gar nicht mehr eben in diese Analyse fallen, was ist jetzt gut und schlecht und wer hat recht, sondern einfach Ziel anvisieren, wie wollen wir leben, alle wollen wir mit Frieden leben, also dann machen wir das. Und die Hanfpflanze finde ich einfach ein super Beispiel, auch ein Sinnbild für Frieden. Mhm. Ja.
Du hast das als Frau wieder genau auf den Punkt getroffen. Das ist immer das Weibliche, was es vereint. Und es ist so. Man kann sich über Trump und alles unterhalten und aufregen, aber konkret ist es halt einfach zu wissen, was man tut und nach vorne schaut. Je mehr Energie wir in die falsche Richtung geben, desto weniger haben wir für solche Projekte. Und finde ich toll, dass ihr macht. Also unterstützt mir auch gerne. Klar, hoffentlich kommen auch viele Leute auf euch zu. Ja. Aber, Herr Haushofmeister.
Haushofmeister.
Hofkapellmeister.
Ja, wie Hemp a Dream. Also viel Erfolg bei dem Hanfpioniertum. Hoffentlich kommt es bald aus dem Pioniersein hinaus. Mhm. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und auch nochmal der Hinweis, wenn auch Sie zu denjenigen gehören, die nicht mehr alle Tassen im Schrank haben, schauen Sie mal auf den nuovisoshop.de. Da gibt es diese nuovisoshop-Tassen, damit können Sie unsere Arbeit unterstützen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Kommen.
Vielen Dank. Immer
sehr interessantes Gespräch. Robert, vielen Dank. Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.